Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Ja, das Weltfinanzsystem ist im Wandel. Gold ist auf Höchstständen. Was jetzt tun in diesem Bereich? Und wir haben einen besonderen Gast, auf den ich mich wieder sehr freue und da einiges Interessantes zu besprechen. Ja, ich spreche von Dr. Thorsten Hohleit. Wir haben ihn wieder zu Gast. Ich stelle ihn einfach kurz vor, falls du ihn noch nicht kennen solltest. Ja, er war 15 Jahre im internationalen Investmentbanking tätig, Chefvolkswirt der Degussa Gold, Europas größten Edelmetallhandelshaus, seit 2014 Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth, Präsident des Ludwig von Mises Institut in Deutschland und selbst erfahrener Investor und der berät institutionelle Investoren. Dr. Hohleit, schön, dass Sie wieder mit an Bord sind.
Vielen Dank, Herr Wittmann. Es ist immer eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, und ich würde sagen, wir starten gleich, weil wir haben heute ja einiges vor und ja, das herkömmliche Geldsystem, Sie weisen auch immer wieder darauf hin, auch ganz offen, dass es soziale Ungerechtigkeiten in unserem Fiat-Geldsystem gibt. Das heißt also in dem herkömmlichen, ich nenne es mal papiergedeckten Geldsystem, es werden sogar damit Kriege damit finanziert, führen Sie an. Können Sie da ein bisschen was dazu erläutern, was Sie konkret damit meinen?
In der Tat sind heute alle wichtigen Währungen der Welt, ob US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi, japanischer Yen, britisches Pfund und auch der Schweizer Franken, sogenanntes ungedecktes Geld. Man spricht auch von Fiat-Geld. Und dieses Fiat-Geld ist eine ganz besondere Geldart und die ist in der ökonomischen Theorie immer schon besonders kritisch gesehen worden. Es gibt viele Arbeiten zum ungedeckten Geld, zum Fiat-Geld. Und die reichen auch weit zurück. Eine Denktradition ist die sogenannte österreichische Schule der Nationalökonomie, die sich mit Namen verbindet, wie zum Beispiel Friedrich August von Hayek und insbesondere Ludwig von Mises, die also schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr, sehr intensiv nachgedacht haben über die ökonomischen und auch ethischen Folgen dieses ungedeckten Geldes. Und wie in Ihrer Frage schon angeklungen ist, sind viele Probleme, die wir derzeit in unseren Volkswirtschaften, in unseren Gesellschaften beobachten können, direkt oder indirekt rückführbar auf dieses sogenannte Fiat-Geld. Und damit Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht noch etwas konkreter erfahren, was Fiat-Geld ist. Fiat-Geld zeichnet sich durch insbesondere drei Eigenschaften aus. Die erste Eigenschaft, das Fiat-Geld ist ein staatlich monopolisiertes Geld. Das charakterisiert jetzt auch schon unser Geldsystem und das bedeutet, die Zentralbank, die staatliche Zentralbank hat das Monopol, also die einzige Erlaubnis, wenn man so will, das sogenannte Zentralbankgeld zu produzieren oder Fiat-Zentralbankgeld zu produzieren. Und private Geschäftsbanken, wenn sie denn in den Besitz von Fiat-Zentralbankgeld kommen, können auf dieser Basis ihr eigenes Geld per Kreditvergabe erzeugen. Das ist dann das sogenannte Fiat-Geschäftsbankengeld. Die zweite Eigenschaft des Fiat-Geldes ist, dass es durch Kreditvergabe erzeugt wird. Immer dann, wenn eine Zentralbank oder eine Geschäftsbank Ihnen oder mir oder Ihren Zuschauern einen Kredit gewährt für Autokäufe, für Häuserbau etc., dann wird sprichwörtlich die Geldmenge aus dem Nichts erhöht, ohne dass es dafür echte Ersparnisse gäbe. Das ist also sozusagen ein Herbeischwindeln neuen Geldes. Und die dritte Eigenschaft des Fiat-Geldes ist, dass es entmaterialisiertes Geld ist. Die Mehrzahl des Geldes, des Fiat-Geldes besteht in bunt bedruckten Papierzetteln, wir nennen sie Banknoten, und insbesondere in Form von Bits and Bytes, also Computerfett, Festplatteneinträgen. Und diese Medien lassen sich natürlich zu Grenzkosten null vermehren, jederzeit beliebig vermehren. Und dieses Fiat-Geld hat also nicht nur diese Besonderheiten, wie ich sie aufgezählt habe, sondern das Fiat-Geld hat auch weitreichende Folgewirkungen. Und ich weise in der Tat darauf hin, Herr Wittmann, das haben Sie auch anklingen lassen, dass dieses Fiat-Geld unter schweren ethischen und auch ökonomischen Defekten leidet. Und das bringt mich zurück zum Eingang meiner Antwort. Viele der Probleme in unseren Volkswirtschaften lassen sich direkt oder indirekt zurückführen auf dieses Fiat-Geld. Insofern ist es wichtig, dass Menschen darüber lernen, dass sie quasi eine Ursachendiagnose anstellen können, wenn sie die Dinge in unseren Gesellschaften verändern und verbessern wollen.
Da fällt mir persönlich auch eine kleine Anekdote rein. Als ich selber noch im Studium war und auch in einer Volkswirtschaftsvorlesung, da ging es auch mal darum, dass Luther damals das Zinssystem als unethisch bezeichnet hatte. Was ich damals persönlich, weil es gab keine Erläuterung dazu, eigentlich sogar noch ganz, naja, abwegig schon fast hielt, schon leicht belustigt dazu. Wenn man sich ja mehr damit beschäftigt, das ist ja ein ganz großer Umverteilungsprozess ist, dann ja, ist es nicht mehr so lustig, dann versteht man solche Aussagen auch besser. Und ja, von dem her, wir sprechen auch heute ja, wo geht das Weltwährungssystem denn genau hin? In der Fall Russland hat ja gezeigt, dass auch US-Dollar jederzeit mal eingefroren werden können. Das heißt, das Vertrauen kann ja bei den ein oder anderen Ländern durchaus erschüttert sein. Und also welche Veränderungen auf Länderebene sehen Sie gerade, die man vielleicht offenkundig gar nicht so mitbekommt?
Herr Wittmann, da sprechen Sie natürlich ein ganz, ganz großes Themenfeld an. Es geht um die Zukunft in Ihrer Frage, um das weltweite Geldsystem. Und vor diesem Hintergrund beginnt man vielleicht zunächst erstmal, indem man sich klar macht, dass das weltweite Fiat-Geldsystem dollarzentrisch ist. Das heißt, der US-Dollar ist die Weltreservewährung. Der US-Dollar seit 1945 mit dem System von Bretton Woods ist ja eben in diesen Status gewissermaßen etabliert worden. Der US-Dollar hatte anfänglich noch eine Golddeckung. 35 US-Dollar entsprachen einer Feinunze Gold. Und das hat man im August 1971 unilateral aufgehoben. Seitdem ist der Dollar nicht mehr einlösbar bei der US-Zentralbank in physisches Gold. Und durch diese Aktion hat die US-Administration, wenn man so will, ein weltweites Fiat-Geldsystem aus der Taufe gehoben, das eben heute noch Bestand hat. Und der US-Dollar ist zweifellos nach wie vor die wichtigste, bedeutendste Währung für Spar- und Investitions- und Finanzierungstransaktionen weltweit. Da kann man sich auch beispielsweise die Zahlen der Bank for International Settlement einmal ansehen. Also es gibt kaum eine Transaktion, wo der US-Dollar nicht involviert wäre. Er ist die wichtigste, die liquideste Währung der Welt, de facto unausgesprochen die Weltleitwährung. Und Sie haben ebenfalls auch richtigerweise gesagt, jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, vor diesem Hintergrund haben die Amerikaner, hat die NATO beschlossen, die Dollarreserven oder Fremdwährungsreserven, sollte ich sagen, der Russen einzufrieren. Und das hat, glaube ich, tatsächlich jetzt Alarmglocken schrillen lassen in vielen nicht westlichen Ländern. Denn die haben jetzt erkannt, dass der Dollar natürlich zusehends eingesetzt wird zur, wenn man so will, finanziellen Kriegsführung. Wer nicht nach der Pfeife Washingtons tanzt, der riskiert, dass die Dollareinlagen, die er hat, eingefroren werden, konfisziert werden, dass er vom internationalen Zahlungssystem SWIFT abgestöpselt wird. Und das hat ganz bestimmt jetzt viele nicht westliche Länder dazu bewogen, die Fremdwährungsreserven verstärkt, beispielsweise in Gold oder anderen nicht westlichen Währungen zu halten und den Bestand von US-Dollar abzubauen. Das ist ganz eindeutig, dieser Trend lässt sich auch erkennen in den letzten Zahlen, beispielsweise des World Gold Councils. Aber Herr Wittmann, gleichzeitig warne ich davor, das Ende des US-Dollar frühzeitig auszurufen. Denn natürlich haben viele nicht westliche Länder ein Interesse daran, die Dollar-Dominanz zu reduzieren. Aber über Nacht wird das sicherlich nicht geschehen und soll sicherlich auch nicht geschehen. Denn wenn der US-Dollar gestürzt wird, das hätte natürlich auch viele negative Effekte für die nicht westlichen Länder, die Wirtschaften, die politischen Systeme in China, in Russland, in Indien und vielen weiteren BRICS-Nationen oder die sich dort assoziiert fühlen, würden ins Strudeln geraten. Und das wissen natürlich auch die Regierungen dort. Also insofern über Nacht wird diese Abkehr vom US-Dollar sicherlich nicht erfolgen. Und die Frage, wie unser Geldsystem künftig aussehen wird, ist nach wie vor offen. Also ich bin der Meinung, man kann das jetzt noch gar nicht eindeutig sagen. Und bis auf Weiteres, Herr Wittmann, wird der US-Dollar sein, ob einem das jetzt passt oder nicht, seinen Weltwährungsstatus noch bewahren.
Okay, also das heißt, er wird uns dann schon noch ein bisschen erhalten bleiben, wenn das genauso kommt, wie Sie sagen, ja. Wie würden Sie im Vergleich dazu, und ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer das interessiert, auch weil die meisten werden auch wahrscheinlich als Währung den Euro haben. Wie sehen Sie den im Vergleich zum Dollar? Sehen Sie den deutlich labiler? Könnte es den vielleicht auch mal treffen oder gehen Sie auch noch davon aus, dass der uns noch eine Weile erhalten bleibt?
Ja, das ist auch eine wichtige Fragestellung und meine Antwort darauf ist, diese Fiat-Währungen mit all den ökonomischen und ethischen Defekten, die sie nur einmal haben, die verschwinden nicht einfach so aus der Welt. Die sind nicht selbstzerstörend, sondern es bedarf einer politischen Willenserklärung, einer Willensbekundung der breiten Bevölkerung, nicht nur der Regierung. Also von den Regierungen wird sowieso nichts geschehen, um diese Fiat-Währung aus der Welt zu bringen, weil sie eben natürlich gerade den Herrschenden besonders passend geschneidert sind. Aber die breiten Bevölkerungen, die müssten im Grunde aufbegehren und beispielsweise für einen freien Markt für Geld plädieren, um Konkurrenz gegenüber diesen Fiat-Währungen zu schaffen. Allein selbstzerstörend sind sie nicht. Der Euro ist sicherlich eine aus meiner Sicht der schwächsten Fiat-Währungen der Welt. Das liegt einfach daran, das ist eine Fiat-Währung, die vielen Nationen übergestülpt wurde. Und das schafft natürlich auch interne politische Probleme insbesondere. Und ich habe jüngst einen Aufsatz veröffentlicht, der fällt mir gerade ein, Herr Wittmann, an dieser Stelle. Der heißt Das Frankenstein-Monster und die Euro-Kreatur. Und da versuche ich den Roman von Mary Shelley, der ist ja 1818 veröffentlicht worden, gewissermaßen anzuwenden in seiner Interpretation auf den Euro. Ich sehe insbesondere das Problem, dass der Euro in besonderem Maße politisiert ist, dass eben viele Regierungen versuchen, zu ihrem Vorteil den Euro zu nutzen. Die Europäische Zentralbank, man sieht das ja bereits an den Wortmeldungen, ist dabei, die Zinsen wieder zu senken. Das hat den Außenwert jetzt jüngst auch wieder unter Druck gebracht, des Euro gegen insbesondere dem US-Dollar. Und seit 2008 bis heute, das vergessen auch, glaube ich, viele Investoren und Anleger immer wieder, ist der US-Dollar etwa in seinem Wechselkurs gegenüber dem Euro um 45% aufgewertet. Also mit dem Euro ist ein gewaltiger Verarmungseffekt verbunden. Es geht nämlich nicht nur darum, die interne Kaufkraft zu bewahren, sondern auch die externe Kaufkraft aller oder jeder, der reist auf der Welt, also der nicht nur in Euro bezahlt, sondern auch mal in die Schweiz reist oder nach Amerika oder nach Großbritannien, der merkt natürlich den massiven Kaufkraftverlust des Euro. Aber auch hier, Herr Wittmann, nach vorne geguckt, ich glaube, die größte Gefahr für die Anleger ist, die Kaufkraft des Euro wird weiter drastisch absinken. Mit dem Euro ist ein Verarmungseffekt verbunden. Aber ich kann derzeit nicht sehen, dass es da tatsächlich große Bewegungen gibt, den Euro abzuschütteln, dieses furchtbare Experiment zu beenden. Insofern muss man als Anleger damit rechnen, dass der Euro noch lange Bestand haben wird.
Okay, vielen Dank. Ich kann mir von Ihnen vorstellen, dass Sie jetzt, nach dem, was Sie gesagt haben, jetzt nicht allzu hohe Eurobestände jeweils haben. Das heißt, was mache ich jetzt mit meinen Euros? Und bleiben wir mal im Währungsbereich. Das heißt, mit dem US-Dollar bin ich dann schon mal besser beraten. Das ist mal das, was ich abfolgere von dem, was wir durchgegangen sind. Gibt es auch noch andere Währungen? Und ja, was mache ich jetzt mit meinem Euroguthaben, wenn ich liquide bleiben möchte im Währungsbereich?
Ja, die Frage ist grundsätzlich, welche Ziele verfolge ich mit meiner Anlagepolitik? Jetzt nennen Sie gleich die Allokation in Währungen. Also grundsätzlich hätte ich empfohlen, so wenig Währungen wie möglich zu halten, weil natürlich die Kaufkraft aller Währungen herabgesetzt wird. Das gilt auch für den US-Dollar, das gilt auch für den Schweizer Franken, wenngleich hier auch natürlich Abstufungen anzumerken sind. Aber grundsätzlich glaube ich, im einfachsten Falle, Herr Wittmann, ist der Anleger gut beraten, wenn er gewissermaßen weltweit diversifiziert. Im einfachsten Falle, indem er ein weltweites Aktienmarktzertifikat erwirbt, das mit tiefen Kosten und mit hoher Liquidität im Depot gehalten werden kann. Aber zurückzukommen auf die Währung, ja, ich glaube tatsächlich, dass für diejenigen, die im Euroraum ihr Einkommen erzielen, dass alle, die einem Euro-Klumpenrisiko ausgesetzt sind und dass man da eine Diversifikation suchen sollte. Der US-Dollar ist sicherlich die bessere Wahl gegenüber dem Euro. Ich glaube auch, dass der Schweizer Franken, um eine zweite Währung zu nennen, ein attraktiver Kandidat ist, um von den Euro-Risiken wegzukommen. Eine weitere Komponente ist natürlich das Halten von Gold. Sie wissen, ich halte Gold sehe Gold als eine Währung an, nicht als ein Edelmetall in erster Linie, sondern insbesondere als ein Zahlungsmittel, das ultimative Zahlungsmittel, wie ich es auch gerne nenne. Also diese drei Optionen, die, denke ich, sind praktikabel für jeden Anleger, auch Anleger, die keine größeren Geldbestände haben, aber dennoch versuchen wollen, vom Euro-Risiko runterzukommen. Und wie gesagt, allerdings muss man auch konstatieren, dass diese Geldentwertung alle Fiat-Währungen betrifft. Und ich befürchte, auch nach der aktuellen Phase sinkender Inflationsraten, die wir ja derzeit beobachten können, wird die Inflation wiederkehren.
Okay, spannend. Ja, jetzt haben wir auch über Gold gesprochen. Das wäre auch noch auf meiner Liste drauf. Da wollte ich unbedingt natürlich auch mit Ihnen drüber sprechen. Jetzt haben wir Goldhöchststände erreicht. So, also das heißt, Gold ziemlich weit oben. Naja, Aktien auch ziemlich weit oben. Naja, Währung kann man jetzt auch nicht trauen. Also das heißt, wie sollte ich als Anleger darauf reagieren? Und wo sehen Sie auch Aktien und Gold, nehmen wir mal die beiden Bereiche, zukünftig hinlaufen?
Auch hier wieder, Herr Wittmann, ganz konkret ist zu fragen, welche Ziele verfolgt der jeweilige Anleger, die Anlegerin, die uns jetzt zuhören? Sind Sie nur darauf aus, möglichst liquide zu bleiben oder wollen Sie sich auch längerfristig binden mit Ihren Investitionen? Da gibt es ja alle möglichen Schattierungen und Präferenzen. Ich sagte eben bereits schon, den Großteil des Anlagevermögens, um vielleicht eine durchschnittliche Empfehlung zu geben, sollte man im Aktienmarkt halten, und zwar international diversifiziert, im einfachsten Falle eben über ein global diversifiziertes Zertifikat beispielsweise. Bei ETFs bin ich mittlerweile etwas zurückhaltend. Das betrifft insbesondere nämlich die deutschen Anleger, die ja mittlerweile auch eine, wenn man so will, implizite Besteuerung erfahren. Da sollte jeder, der ETFs hält, sich nochmal genau kundtun. Deshalb bin ich bei ETFs derzeit etwas zurückhaltend. Und die andere Komponente, Sie sprachen das auch an, ist natürlich das Edelmetall, Gold und Silber, insbesondere Gold. Gold ist das ultimative Zahlungsmittel. Das wird in Zeiten des Crypto-Hypes häufig übersehen. Gold gibt es schon seit Jahrtausenden. Das hat den Menschen immer wieder als verlässliches Geld- und Wertaufbewahrungsmittel gedient. Und ich glaube, diese Funktion wird dem Gold auch in den nächsten Jahren, soweit ich das eben einzuschätzen vermag, erhalten bleiben. Richtig, Gold ist aktuell auf Höchstständen fast 2.400 Dollar pro Feinunze. Das Gold ist auch auf Höchstständen in allen anderen ungedeckten Papierwährungen. Das zeigt eben im Anschluss an das, was wir bereits besprochen haben, dass das Papiergeld massiv an Wert verliert gegenüber dem ultimativen Zahlungsmittel Gold. Wir wissen aktuell nicht genau, warum der Goldpreis jetzt so stark in die Höhe gestiegen ist. Man kann Vermutungen haben, dass die Zinserwartungen sich langsam, aber sicher drehen. Und wenn der Zins wieder nach unten tendiert, dann wird das Halten von Gold attraktiver. Die Goldnachfrage steigt und auch der Goldpreis. Es gibt weitere Faktoren, die man anführen könnte. Die zentrale Frage ist an der Stelle, und das klang auch bei Ihnen schon an, ist Gold jetzt zu teuer? Ist es vielleicht noch zu billig oder ist es vielleicht jetzt richtig fair bepreist? Die Frage lässt sich kaum mit großer Sicherheit beantworten. Meine persönliche Einschätzung ist, dass alle Anleger, die mit einem längerfristigen Horizont operieren, also 3 oder 5 Jahre Anlagehorizont haben, gut beraten sind, entweder, wenn sie Gold haben, das Gold weiter zu halten oder ihre Goldposition weiter auf- und auszubauen. Diejenigen, die noch kein Gold haben, es aber mit einem Langfristhorizont halten wollen, die können ebenfalls, denke ich, mit gutem Gewissen beginnen, ihre Goldposition aufzubauen. Man kann beispielsweise die Käufe dann über die nächsten Monate strecken und damit das Risiko reduzieren, dass man zu früh kauft beziehungsweise zu spät kauft, also dass man so ein Averaging in vollzieht mit seinen Gold- und Geldanlagepositionen. Aber ich denke schon, dass es da gute Gründe gibt, weiter auf das Gold zu setzen in dem Umfeld, in dem wir leben. Denn auch geopolitisch tut sich ja doch einiges. Die Veränderungen sind gewaltig. Und mit dem Blick auf die Vergangenheit, Gold war immer das ultimative Zahlungsmittel, das verlässliche Wertaufbewahrungsmittel. Und das hat es, diese Funktion hat das Gold auch immer gehalten. Seit den frühen 1970er Jahren bis heute betrug im Jahresdurchschnitt, muss ich betonen, im Jahresdurchschnitt der Anstieg des Goldpreises in US-Dollar pro Feinunze gut 8,5% pro Jahr. Das ist eine Zahl, die bedeutsam ist, insbesondere wenn man das vergleicht gegenüber der Aktienmarktperformance. Also Gold hat sich dafür die Langfrist äußerst attraktives Medium erwiesen. Ich glaube, diese Rolle wird Gold auch künftig haben. Also Gold sollte man weiterhin auf- und ausbauen in seinem Portfolio.
Genau, perfekt. Vielen Dank. Genau, bevor wir jetzt noch an die Schlussfrage an Sie kommen, ich denke, das passt auch sehr, sehr gut. Das Thema Selbstverantwortung, muss ich selber um das Thema Geld und Finanzen kümmern. Also in dem ja auch gerne der Hinweis, immer fleißig auch gerne bei unserem YouTube-Kanal hier reinschauen, auch im wöchentlichen Tippmail, da sind immer alle Themen drauf. Und dann auch, wenn wir zum Beispiel spannende Gesprächs- und Interviewpartner wie heute mit dabei haben. Ja, und jetzt so meine Schlussfrage noch. Wo stehen Sie Ihrer Ansicht nach natürlich im aktuellen Umfeld, also bei den Krisen? Wird es jetzt allmählich besser? Kann es zukünftig noch auch sehr chaotisch werden? Kommt da vielleicht noch eine große Reinigungsphase? Also wo stehen wir da? Wo rechnen Sie mit, was die nächsten Jahre noch auf uns zukommen wird?
Ja, Herr Wittmann, Sie wissen ja wahrscheinlich viel besser als ich. Das Erwartungsspektrum ist weit. Es gibt Szenarien, die man überschreiben kann mit einem Zusammenbruch, einem Crash-Szenario. Andere wiederum hoffen, dass die Talsohle bald gefunden ist, dass die Dinge sich wieder in Anführungsstrichen gesetzt normalisieren, dass die Probleme entschärft werden. Wo stehe ich da? Also, Herr Wittmann, ich befürchte, dass die Freiheitsgrade in unseren Volkswirtschaften, also die wirtschaftlichen, politischen und auch wirtschaftlichen Freiheitsgrade immer weiter zurückgedrängt werden, dass die Volkswirtschaften insbesondere des Westens zusehends in eine Form der Lenkungs- und Kommandowirtschaft, wenn man so will, umgeformt werden. Also das heißt, nicht das System der freien Märkte bestimmt, was wann wie produziert wird, sondern der Staat wird zunehmend die Kontrolle über Produktion und Beschäftigung an sich reißen durch steuerliche, aber auch regulative Maßgaben, indem er beispielsweise auch besonders stark in die Nachfragepolitik der Volkswirtschaften eingreift. Also ich befürchte so etwas wie ein tyrannisches Szenario als das wahrscheinlichste Szenario, mit dem der Investor künftig zu tun hat. Deshalb bin ich auch nicht derzeit in dem Lager der Crash-Propheten, also die davon ausgehen, dass Banken und Finanzunternehmen pleite gehen, dass Ersparnisse verloren gehen, ausgebucht werden. Nochmal, ich will nicht sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für solch ein Szenario null wäre, ganz sicherlich nicht. Aber in der Abwägung glaube ich, es ist ein nicht so wahrscheinlicheres Szenario. Mein etwas pessimistischeres Szenario ist eben der Verlust der Freiheit, dass die Lenkungs- und Kommandowirtschaft, wie man das beispielsweise 1916 im Deutschen Reich hatte, wo die damalige Militärführung gewissermaßen die volkswirtschaftliche Produktion und Beschäftigungsstruktur diktierte. Ich fürchte, vor dem Hintergrund der herrschenden öffentlichen Meinung, die häufig gar nicht erkennt, dass der Staat das eigentliche Problem ist und dass die Lösung die freien Märkte sind. Das wird derzeit gar nicht erkannt, an den Universitäten nicht gelernt und gelehrt. Und deswegen glaube ich, ist solch eine Phase zunächst die wahrscheinlichere. Aber vor dem Hintergrund sind die Überlegungen der Portfolioallokation, wie wir sie besprochen haben in unserem Gespräch, Herr Wittmann, glaube ich, nach wie vor zielführend.
Ja, dass der Staat das Problem ist, das trifft es, denke ich, in vielen Bereichen sehr gut. Und ich denke, die Lösung ist einfach, sind vernünftige Menschen, die das erkennen und die vernünftig handeln. Und ich hoffe, dass wir dazu mit dem Video auch etwas beitragen konnten. Von dem her vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder bei uns mit dabei waren. Ja, mal schauen, was passiert, wenn wir dann vielleicht an dieser Stelle mal wieder weiter reden. Und ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Expertise und ja, gerne bis zum nächsten Mal.
Nochmal vielen Dank, Herr Wittmann. Es hat Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sprechen. Danke.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.